Aber ich sag mal, wild rumschreien auf einem Konzert oder auch mal in Ohnmacht fallen, das ist, würde ich sagen, noch, wenn es nicht regelmäßig vorkommt, ein doch eher normales Verhalten.
Salon 5. Alles zwischen Club, Psst und Museen.
Hallo, liebe Salon 5-Zuhörer. Ich bin hier mit Dr. Martin Huppert und mit ihm ein Interview zum Thema toxische Fankultur. Und ja, vielleicht stellen Sie sich mal ganz kurz vor.
Ja, mein Name ist Martin Huppert. Ich bin Diplompsychologe, habe im Bereich Medienpsychologie meine Diplomarbeit über Boygroups geschrieben. Dann habe ich meine Doktorarbeit über Popstars und ihre Fans geschrieben.
Ein großer Teil Ihrer Forschung dreht sich ja um das Fansein. Ab wann ist man denn eigentlich ein Fan?
Das ist eine sehr gute Frage. Im Prinzip ist ja jeder Fan von irgendwas. Und die Frage ist eigentlich nicht, ab wann man Fan ist, sondern wie sehr man Fan ist. So könnte man es eher formulieren. Es gibt bestimmt da Unterschiede, wie stark man sich für was interessiert, wie stark man sich da einbringt. Aber so eine genaue Definition ab halbe Stunde täglicher Beschäftigung, ist man Fan, die gibt es nicht. Wie gesagt, ich gehe mal davon aus, dass jeder irgendwo Fan ist von irgendwas.
Was sind so bestimmte Merkmale davon? Also wie verhält sich ein Fan?
Naja, ein Fan ist natürlich erstmal begeistert von dem, was er bewundert. Also wir können ja mal unterscheiden. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, Fan zu sein. Ich kann ja Fan von einer Person sein, von einer Sache, von einer, ja, von einem Sportverein. Also da gibt es ja sehr, sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten. Aber immer ganz klar ist ein sehr großes Interesse an der Sache. Auch bestimmt irgendeine Art von Beziehung, die man dazu aufbaut. Vielleicht gibt es auch eine Gruppe von Gleichgesinnten, mit denen ich zusammen dieses Fansein, ja, ich sag mal so, zelebrieren kann. Und je nachdem, wie viele Faktoren davon zusammenkommen, umso stärker wird man dann Fan von einer Sache oder von einer Person.
Was bedeutet Fansein für Jugendliche? Was gibt das Jugendlichen für ein Gefühl?
Ja, also ich gehe immer davon aus, wenn man was macht, dann prinzipiell erstmal, damit man ein gutes Gefühl dadurch bekommt. Die Frage ist ja, gibt es im Prinzip auch so die eine Funktion des Stars oder die eine Funktion, warum man Fan ist? Man könnte sich da schon vorstellen, dass es unterschiedliche gibt. Ich habe da so vier Faktoren mal oder vier unterschiedliche Funktionen in meiner Forschungsarbeit vorgestellt. Das eine wäre im Prinzip so das Vorbild, also dass der Star, wenn man jetzt bei Personen bleibt, dem Jugendlichen ja zeigt, wie man auch sein eigenes Leben vielleicht gestalten könnte. Oder was ja bei Jugendlichen immer ein ganz großes Thema ist, ist die Identität, also das Feststellen, ne, wer bin ich oder wer will ich sein im Leben, dass man auch dort Orientierung bekommt oder, und denkt, ja, so wie der Star, so wäre ich auch gern, das kann ich auch schaffen. Ne, ich mache jetzt auch Tanzunterricht oder lerne ein Instrument oder fange an zu singen. Die andere Möglichkeit ist, dass man das eher so ein bisschen passiv sieht, so, das habe ich dann Idol genannt, also so, dass der Star das, was ich vielleicht nicht erreichen kann, für mich vorlebt. Und dadurch, dass ich Fan bin, habe ich dann so einen Anteil an dieser Geschichte. Die dritte Variante, die ich mir auch vorstellen kann, wir leben in einer doch von Konsum geprägten Welt. Also vielleicht konsumiert man die Stars auch nur wie eine Dose Cola oder wie was, ne? Also heute den, morgen den, gerade was ich zur Unterhaltung brauche, was heute so meinen Tag irgendwie auch so verschönern könnte. Und mit Sicherheit auch eine große Rolle spielt das, was man ganz früher mal Schwärmen genannt hat. Also man kann für seinen Star schwärmen und ja, so aus der geschützten Distanz raus, weil die wenigsten lernen ja ihren Star direkt mal persönlich im Gespräch kennen und haben eine Stunde Zeit, sich mit dem zu unterhalten. Und das, denke ich, ist auch eine wichtige Funktion, einfach mal so positive Gefühle für einen Menschen zu entwickeln, den so auch so ein bisschen anzuhimmeln. Aber das Ganze halt in so einem geschützten Umfeld, weil man wird dann ja selten enttäuscht von seinem Star.
Wo ist denn da so die Grenze zwischen ganz normaler Fan sein und toxischer Fan sein?
Ja gut, toxisches Fansein wäre für mich vor allen Dingen alles, was Richtung Stalking geht. Wobei Stalking ja nicht nur ein Problem, in Anführungszeichen, oder ein Verhalten zwischen Fans und Stars ist. Das kann es ja auch im Alltag geben. Das ist natürlich was dann in diesem Sinne toxisch ist. Also wenn ich da diese Distanz nicht mehr wahrnehme und tatsächlich jemanden verfolgen würde, weil ich mich für den auserwählten Fan halten würde. Das wäre für mich ganz klar toxisches Verhalten. Ich sage mal jetzt in dem Sinne übertriebenes Fansein. Ne? Also da wäre jetzt die Frage, gibt man sein ganzes Geld dafür aus und kann sich von mir aus nichts mehr zu essen kaufen und die Wohnungsmiete nicht mehr bezahlen, wäre vielleicht auch nicht gut. Aber ich sag mal, wild rumschreien auf einem Konzert oder auch mal in Ohnmacht fallen, das ist, würde ich sagen, noch, wenn es nicht regelmäßig vorkommt, ein doch eher normales Verhalten. Wie gesagt, immer in Ausprägung. Also die Grenze dazu, dass es toxisch wird, ist eigentlich immer dann, wenn ja andere zu Schaden kommen, sage ich mal, oder man selbst irgendwie zu Schaden käme. Wobei dann die Frage stellen würde, gibt es da nicht viel tiefer liegende Probleme in diesem Menschen, eben durch dieses Fanverhalten oder überhaupt sein Verhalten dann äußern?
Ja, es gibt ja auch so Leute, die dann irgendwie ihr ganzes Zimmer irgendwie voll tapezieren mit so Postern und so weiter und sich teilweise dann auch so irgendwie so Pappfiguren oder sowas aufstellen. Aber so, das ist dann noch völlig normal an dem Punkt, oder?
Ja, also für den Außenstehenden vielleicht nicht, aber für denjenigen, der das macht und wenn dann alles andere noch funktioniert in seinem Leben, ne, er kommt mit der Schule klar, er kommt mit Freunden, er hat Freunde, er ist irgendwie sozial integriert, er hat Spaß, dann ist das normal. Wenn er sich in diese Traumwelt völlig zurückzieht und nicht mehr erreichbar ist, weder für seine Familie, vielleicht seine Freunde, wen auch immer, dann wäre der Punkt, wo man sagen müsste, vielleicht ist da doch ein bisschen auf dem falschen Weg, aber aus meiner Erfahrung und kommt das sehr selten vor.
Ja. Würden Sie sagen, dass Fansein direkt etwas sehr Negatives ist oder kann es auch was Positives sein?
Also ich denke, es ist grundsätzlich was Positives, weil es den Leuten ja auch, die Fans sind, den Menschen, den Jugendlichen sehr viel Freude bereitet. Und was Freude bereitet, muss man ja zunächst mal positiv sehen. Und das Fansein ist auch sehr alt. Also die Menschen waren ja schon Fans von den Olympioniken im alten Griechenland oder den Gladiatoren in Rom und so weiter. Also diese Bewunderung für außergewöhnliche Leistungen oder für Menschen, die eine außergewöhnliche, ja, die man als außergewöhnlich wahrnimmt, die war schon immer da und ist eine schöne Möglichkeit eben, vielleicht, wie ich eben schon gesagt habe, auch als Vorbildfunktion dafür zu sorgen, dass ich vielleicht selbst mehr zutraue. Das ist ja durchaus positiv. Und dass man jetzt einmal Fan ist, sage ich mal, dann eher nichts mehr macht, ne, und sich irgendwie so in seinem Fansein verliert, das ist eher die Ausnahme. Und deswegen würde ich sagen, grundsätzlich Fansein positiv.
Warum kann Fernsehen krankhaft werden?
Ja, das ist die Frage, ob das dann nur an dem Fansein liegt. Ich meine, der Mensch ist ja nicht nur Fan. Also das Fan ist ja ein Teil seiner Persönlichkeit. Und wenn ich natürlich, ich sage jetzt mal ganz simpel gesagt, psychisch krank bin, dann bin ich es in der Regel nicht, weil ich Fan von irgendwas bin, sondern es kann durchaus sein, dass sich die Krankheit dann in diesem Verhalten zeigt. Also dass das zum Beispiel ein Symptom wäre, wenn jemand, wie gesagt, das Fan-Sein an sich wird wahrscheinlich nicht krank machen, sondern das wird sich, die Krankheit selbst könnte sich in diesem Verhalten äußern. Also wenn ich depressiv bin und dann also vielleicht auch Musik, die dieser Stimmung entspricht, höre, dann muss man mal gucken, wie ist jetzt die Beziehung. Also bin ich jetzt depressiv oder fühle ich mich depressiv, weil ich diese Musik höre? Oder ist das einfach nur ein Zeichen dessen, weil sie meine Stimmung gut widerspiegelt? Das ist jetzt ein sehr einfaches Beispiel. Bei der Depression kommen natürlich noch viel, viel mehr Faktoren dazu. Dass man jetzt von Musik sozusagen dann depressiv werden würde oder irgendwie anders krank, das ist, kenne ich keine Studie, die das belegen würde.
Also geht es dabei sozusagen darum, dass irgendwas im Leben der Menschen in etwa nicht so gut läuft und sie das dann alles auf diese eine Person sozusagen kanalisieren, sozusagen?
Passieren, also wenn Sie, ja, sagen wir mal, wenn im Leben wirklich so einiges schief läuft. Und ich habe dann so meinen Traumstar, bei dem alles glatt läuft, bei dem alles funktioniert. Man sieht ja nicht hinter den Kulissen, man sieht ja nur so sein Bild, das er in der Öffentlichkeit abgibt oder in den Medien. Dann wäre das natürlich schon so ein Zufluchtsort für mich. Und das ist dann wieder die Frage, das kann positiv sein, wenn es mir hilft, sozusagen aus meinen oder mit meinen Problemen, die ich habe, klarzukommen. Wäre, wenn ich mich dann, wie gesagt, da in so einer Welt verliere und mich in meinem, ja, in meinen Problemen weiter verstricke.
Ja, also ich hätte jetzt gesagt, dass sowas eher so jüngere Leute betrifft, aber würden Sie sagen, dass es da eine Altersgruppe gibt, die anfälliger für so eine Besessenheit ist?
Ja, also sagen wir, bei den jüngeren Leuten ist es so, dass, wie ich ja eben gesagt habe, so in der Jugend wird ja so die Identität entsteht ja. Ne? Man stellt sich ja so Fragen, wie ich eben gesagt habe: Was will ich werden in meinem Leben? Wer bin ich? Wie nehmen mich andere wahr? Das heißt, man ist da grundsätzlich empfänglicher für solche Dinge, die mir so eine Orientierung vielleicht geben können. Das nimmt mit dem Alter etwas ab. Aber ich sag mal, jemand, der immer noch unsicher ist mit seiner Identität oder mit seinem, ja, mit seiner Person, mit seiner Persönlichkeit, der kann natürlich immer wieder gucken, wo findet er da Orientierungspunkte oder Anhaltspunkte oder Stabilität oder, ne? Also von daher kann es über das ganze Leben passieren, aber natürlich ist die Teenagerzeit, sage ich jetzt mal so ganz grob, besonders spannend, weil man dort, ja, weil dort alle das gleiche Problem haben, ne? Manche haben
Ja.
dann irgendwie mit 25 schon eine Idee, wer sie sind im Leben. Andere brauchen vielleicht bis 35 oder bis 40. Aber sagen wir so, zwischen 12 und 18 sind alle so ein bisschen auf der Suche, ne?
Ja. Ist es so, dass es ein Geschlecht eher davon betroffen ist oder anfälliger für sowas ist? Oder ist es eher ausgeglichen?
Wahrscheinlich sind Mädchen da deswegen ein bisschen nicht anfälliger, aber ich sag mal, partizipieren da mehr, weil sie sich ja schneller entwickeln. Also im Prinzip sind die Mädchen ja den Jungs immer so 1 bis 2 Jahre auch in der körperlichen Entwicklung und auch in der emotionalen Entwicklung voraus, sodass sie natürlich früher sich für diese Themen interessieren als Jungs und deswegen gefühlt oder vielleicht auch wirklich halt öfter Fan von irgendwas sind, weil sie es einfach früher schon können. Ich sag mal, man hat früher mal gesagt, wenn die Jungs noch mit Lego spielen, sind die Mädchen da halt schon irgendwo emotional weiter in der Beziehungswelt, wo die Jungs noch in so einer technischen Welt sind.
Sie forschen ja auch zur Persönlichkeitsentwicklung von Jugendlichen. Gibt es klare Unterschiede zu Fans und Nicht-Fans?
Im Prinzip nicht. Also, wenn man von der ganz großen Masse ausgeht, dann sind ja alle irgendwie Fans von irgendwas. Also selbst bei den Boygroup-Fans, in der Hochphase der Boygroups, als ich damals diese Forschung gemacht habe, wenn man mit einem Fan sozusagen distanziert spricht, dem einen Fragebogen zuschickt und der Fan füllt den aus, dann kriegt man im Prinzip nicht viel andere Ergebnisse, wenn man jemanden fragt, der die Band gar nicht kennt oder dem die egal sind oder der sie nicht mag. Wenn ich natürlich jetzt jemanden fragen würde hier während des Konzerts oder kurz vorher, alle auf Adrenalin und freuen sich auf den Abend. Ne, das ist ja immer so ein bisschen situationsabhängig. Aber so grundsätzlich gibt es da keine großen Unterschiede. Zumindest weil kann man sie jetzt nicht anhand der, dass man sagt, keine Ahnung, Fans von Hip-Hop sind so und Fans von elektronischer Musik sind so und entwickeln sich so. Das ist sehr unterschiedlich.
Denken Sie, dass Stars in manchen Situationen auch einen schlechten Einfluss auf ihre Fans haben können? Also gerade so Jüngere in die falsche Richtung lenken?
Also jeder, der in der Öffentlichkeit steht, der Meinungen austauscht, kann natürlich auch, sag ich mal, Meinungen, die man vielleicht nicht so gut findet, verbreiten. Also das ist durchaus möglich. Aber das ist ja auch Teil der Entwicklung, die ein Jugendlicher durchmachen muss. Er muss ja entscheiden können, ne? Das kann ja auch dazu führen, dass er dann sagt, der ist jetzt nicht mehr mein Star, weil er mir, ne, Sachen erzählt, die mir nicht passen. Und das ist natürlich. Haben die Stars da sehr gute Kanäle, sowas zu kommunizieren. Aber die Leistung zu erkennen, ob das, was da jemand sagt, eine Bezugsperson in welcher Form auch immer oder jemand, den ich gut finde, nicht zu meiner Meinung vielleicht passt, das ist eine Leistung, die der Fan, sage ich mal, erbringen muss bei seinem Star, aber im Prinzip auch Teil eben dieser Entwicklung ist. Ja, ich nenne es jetzt mal so hin zum erwachsenen Menschen, der sich dann aufgrund seiner Identität, wie er sich erworben hat, seines Persönlichkeitsbildes, als sicher ist und sagt, nee, das ist jetzt nicht in Ordnung, was er da sagt. Und da gibt es zwei Möglichkeiten, wieder, aber sagt man, aber ich will ja nur die Musik hören oder Schauspieler sehen, ist mir egal. Oder man wendet sich von ihm ab, dass der eine oder andere dann vielleicht auch auf die Idee kommt, dass das eine gute Idee ist, was er da sagt, ist nicht auszudrücken.
Ja. Jetzt haben wir sehr viel über die Fans geredet, aber wie sieht das eigentlich mit den Stars aus? Also, was macht eine Person, dass sie so beliebt ist bei ihren Fans?
Ja, wenn man das so ganz genau wüsste, dann könnte man die ja quasi bauen oder erziehen oder eine Star-Akademie. Also das ist schon immer vieles, was irgendwie zusammenkommen muss. Das eine ist sowas, was man immer mit diesem ja, sehr unwissenschaftlichen Begriff der Aura bezeichnet. Also irgendwie müssen die Leute wirken. Ne? Also Die müssen entweder ja, optisch wirken, durch ihre Leistung wirken oder am besten aus einer Kombination aus ganz vielen Dingen. Oft ist es halt so, dieses ja, aus der Masse herausstechen. Also wenn man guckt, so historisch gesehen waren das ja oft Sportler oder Leute, die eine besondere Leistung erbracht haben, die Star geworden sind. Und das, denke ich, ist immer noch so eine Grundvoraussetzung, ne, dass dieses Hervorstechen aus der Masse von Menschen, die einen umgeben. Was das dann im Einzelnen ist, das kann sehr unterschiedlich sein. Und wenn man es dann mal geschafft hat, so einen gewissen Bekanntheitsgrad zu erreichen, dann denke ich, ist die ganz große Kunst, so Nähe und Distanz gut zu regulieren. Also, dass man so Dinge von seinem Leben preisgibt oder von seinem Star-Sein, aber nicht zu viel, sodass das immer so ein bisschen spannend bleibt um den rum und nicht langweilig. Na, wenn ich zu viel plötzlich weiß, dann wird das irgendwann vielleicht, ja, eben weiß ich alles, dann gibt es nichts mehr zu entdecken. Wenn ich zu wenig erfahre, dann ist das vielleicht auch nicht gut, weil dann weiß ich zu wenig, da kann ich mich nicht so richtig an ihn binden und dann suche ich mal wieder jemanden anders. Also das ist, glaube ich, wie gesagt, wenn man es mal geschafft hat, einen gewissen Bekanntheitsgrad zu erreichen, das zu schaffen, ne? Spannend zu bleiben, aber irgendwie auch da. Das Problem, dass die Stars heute haben, was auch gleichzeitig ihre große Chance ist, dass sie ja über die sozialen Medien quasi omnipräsent sein können. Als ich noch Jugendlicher war, da gab es halt Fernsehen und Radio, sage ich mal, wo man sich gefreut hat, wenn das Lied im Radio lief, ne? Oder man hat mal die Musikgruppe im Fernsehen gesehen, das kam dann zwei, dreimal im Jahr vor. Und dadurch hat das natürlich viel länger gedauert, bis sich so eine Musik, Band, Gruppe, Künstler abgenutzt hat, weil man dann wo er schon wieder. Und das kann ich ja heute, sage ich mal, ganz schnell schaffen. Ne? Ich kann mir ja stundenlang irgendwie Inhalte über Stars besorgen. Und deswegen, ja, hat so diese ganz langlebigen Stars, die gibt es eigentlich nicht mehr so stark wie das früher der Fall, und nicht mehr so viele. Es gibt nur noch ganz wenige, die dieses Kunststück schaffen, ne? So über 10, über 20 Jahre irgendwie erfolgreich zu bleiben.
Ja, und was würden Sie jetzt so sagen, sind Tipps für Stars, um sich vor krankem Fantum zu schützen?
Das ist auch eine gute Frage. Also im Prinzip weiß ich nicht, ob es da sozusagen Verhaltensregeln gibt, die da greifen. Ich sage mal, je größer der Erfolg wird, also mein bester Tipp wäre, nicht so erfolgreich werden. Ne? Je weniger es sind, desto unwahrscheinlicher ist, dass da auch jemand drunter ist, der vielleicht krankhaftes Verhalten zeigt. Aber natürlich, wenn Sie nachher, keine Ahnung, 2, 3 Millionen Follower, Fans, was auch immer haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass da jemand, der krankhaftes Verhalten vielleicht zeigen könnte, wesentlich größer, wenn es 300 sind. Ansonsten gibt es da eigentlich wenig Tipps, wie man sich zu verhalten hat, weil ich sag mal, wenn es wirklich jemand ist, der jetzt hier einen Star stalken will, dann liegt es selten an dem Verhalten des Stars. Da würde man ja sozusagen Täter-Opfer-Umkehr machen. Ne? Also wenn man auch ein Star kann in dem Fall zu einem Opfer werden und dann kann man ihm kaum Tipps geben, wie hätte er sich jetzt verhalten müssen, damit das nicht passiert. Also was wie gesagt, wenn es so diese ganz klassischen Ratgeber wäre, da hätte ich auch schon eine Star-Akademie aufgemacht. Das sozusagen in bares Geld machen, die Forschung. Ich denke, was mit Sicherheit immer gut ist, grundsätzlich, um, sage ich mal, ein gesundes Verhältnis zu seinen Fans zu haben, ist, wenn man so, wie man ist und wie man seine Person darstellt, wie man als Star ist, entweder strikt voneinander trennt, dass man quasi klar sagt, das hier ist meine Kunstfigur, ne, die hat nichts mit mir als Person zu tun, oder eben, wenn das nicht der Fall ist, dann muss man halt sehr authentisch sein. Also wenn ich dann wirklich versuche, so ganz echt rüber zu kommen, dann muss das auch passen. Also wenn die Leute das Gefühl haben, ne, der macht so oft echt, ist es aber gar nicht, dann ist das ein Problem. Während, wie gesagt, wenn man eine ganz klare Kunstfigur hat, keine Ahnung, mit Kostüm, mit Schminke, wenn man, ne, mit Maske auf die Bühne geht, dann ist klar, das ist die Kunstfigur. Und wer dahinter steckt, ist vielleicht dann gar nicht so wichtig.
Ja. Und wenn man dann einmal so ein krasser Fan ist, wie kommt man dann da eigentlich wieder raus?
Ja, oft, wie bei vielen Dingen im Leben, über die Zeit. Weil ich habe ja eben schon gesagt, dass Fansein ist ja auch immer so eine Suche nach Informationen, ne, nach ein bisschen Wissen, ein bisschen mehr Wissen über den Star, also ein bisschen mehr ja, Beziehungsaufbau. Und dann kann es auch passieren, dass es einmal irgendwann total langweilig wird, ne, weil ich jetzt mich weiterentwickelt habe und mich jetzt für was anderes interessieren. Bei manchen bleibt das auch ein Leben lang so, aber vielleicht nicht in der Intensität, ne, dass das auch, oft ist es ja der Kontakt mit realen Menschen, mit realen Personen, die das dann nochmal so ein bisschen runter, fährt. Aber im Prinzip ist das, wie gesagt, eine Entwicklung, die dann entweder dazu führt, dass man sich erstmal gar nicht für interessiert und dann nach 10, 15 Jahren vielleicht wieder denkt, ach, der ist ja wieder auf Tour, Jugenderinnerung, da gehe ich nochmal hin, aber dann hat das natürlich eine andere Qualität, wie wenn man das dann mit 16, 17 direkt erlebt hat. Und oft auch durch ein Konkurrenzangebot, ne? Also wenn man jetzt mal guckt, dann ist der Star vielleicht nicht mehr so spannend und ich interessiere mich für einen anderen Star. Und dann merkt man vielleicht, ja, wenn ich mich für den ja auch interessiere und ihn jetzt nicht mehr so toll finde, dann ist es vielleicht auch nicht mehr so spannend, sich jetzt alles von dem anzueignen und dann, ja, man da so langsam aus dem Fansein raus.
Und wenn das jetzt wirklich ganz akut ist, also wir hatten ja gerade so Stalking angesprochen, oder wenn man jetzt wirklich sein ganzes Leben nach dieser Person sozusagen ausrichtet, gibt es dafür dann auch so, sag ich mal, Orte, wo man hingehen kann, die einem irgendwie daraus helfen, oder so Therapeuten oder sowas?
Also ich sage es nochmal, wenn das Leben nicht weiter beeinträchtigt, dann wird sich kein Therapeut da einmischen. Ich das Gefühl habe, ich kriege mein Leben nicht mehr auf die Reihe, der Geschichte klar, dann kann man sich an einen Therapeuten wenden. Dann bleibe ich aber bei meiner Theorie, das Fansein ist dann nur das Symptom. Ne? Also irgendwas, dann wird nicht das Fansein kuriert, sondern der Grund sozusagen, warum man sich in diese, ich nenne das jetzt Traumwelt, da flüchten muss und nicht mehr im wirklichen Leben klarkommt.
Und wie kann man mit Freunden oder auch Familienmitgliedern umgehen, die in so einer toxischen Fankultur leben?
Wenn das der Familie oder Freunden auffällt, dann ist das schon mal gut, weil das heißt, es gibt Familie und Freunde, die sich um diese Person kümmern. Jetzt könnte ich schon sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass du dann eine toxische Fan-Beziehung aufbaut, ist dann wieder geringer. Aber wenn sowas auffällt, sollte man immer darauf ansprechen. Man sollte dann aber auch konkret sagen, was jetzt sozusagen das Verhalten außerhalb dieser Fan-Beziehung ist, wo man sagt, das ist nicht in Ordnung. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich habe dich seit 3 Monaten nicht mehr gesehen, weil du nur in deinem Zimmer sitzt und keine Ahnung was machst. Aber wenn man einfach nur sagt, oh, mir gehen da die Poster in deinem Zimmer, jetzt würde ich dich mal umdekorieren, das wäre, sag ich mal, ne, wenn ansonsten alles in Ordnung wäre, das wäre für mich jetzt kein Grund, jemanden da zu unterstellen, er hätte eine toxische Fanbeziehung. Also da sollte man dann an konkreten Verhaltensweisen oder Auffälligkeiten machen, wo man sagt, den Postern ist ja okay, aber was du jetzt hier machst, das ist nicht mehr okay. Und dann käme man ja vielleicht noch ins Gespräch und weiß auch, warum, ne, man das jetzt so macht. Warum er sich gerade so verhalten hat in der Situation.
Ja, dann würde ich sagen, sind wir tatsächlich auch schon am Ende unseres Interviews. Danke auf jeden Fall. Und ja, wenn euch das gefallen hat, hört gerne nochmal bei ein paar anderen Podcasts bei uns rein und schaut auch gerne auf Instagram auf Salon5- vorbei. Und ja, danke dir.
Vielen Dank.
Salon 5. Alles zwischen Club und Museen.